Hallo und herzlich willkommen bei RISE, Monika Schmiederers Podcast für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt. Ja, diese Welt, in der wir leben, hat sich völlig verändert. Und für unsere Kinder ist dieses Leben heute oft ein Leben zwischen Likes, Games, Stories und leider auch Hate. Die Kinder und Jugendlichen leben heute in einer anderen Sphäre und sie sprechen eine andere Sprache in diesem digitalen Paralleluniversum. Und ganz zu Recht fragen wir uns, wie können wir sie auf diese Welt vorbereiten? Wie können wir sie in dieser Welt schützen? Und wie können wir sie außerhalb dieser Welt so stärken, dass sie online mit Sachen wie Deepfake, Pornografie, Shitstorms und Co. umgehen können? Diese Fragen sind so wichtig, haben aber heute noch so selten eine Antwort. Die einen drücken dann schon ihren Babys ein Smartphone in die Hand in der Hoffnung, es früh genug abzuhärten und irgendwie dann auch für den Moment zu beruhigen. Und andere wie Dr. Spitzer wollen das Smartphone überhaupt erst ab 18 erlauben. Jemand aber, der sich diesen ganz, ganz wichtigen und essentiellen Fragen voll gewidmet hat, ist Dr. Frederik Weinert, der heute hier bei uns im Podcast RISE zu Gast ist. Und das freut mich ganz außerordentlich und ich heiße Sie jetzt ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Weinert.
Vielen Dank, Frau Schmiederer. Ich freue mich, in Ihrer Sendung zu sein.
Ja, das freut mich auch. Herr Dr. Weinert ist ja Buchautor. Seine neueste Erscheinung ist Digitalkunde als Schulfach. Und in diesem Buch zeigt er als Medienexperte für Digitalisierung und Medienbildung einmal einen ganz konkreten, ganz, ganz praxisnahen und sofort umsetzbaren Weg, wie dieses Schulfach als Digitalkunde umsetzbar ist im ganz konkreten Schulalltag. Und darauf bezieht sich Herr Dr. Weinert auf seine Arbeit an der Universität Passau, wo er sich bereits 7 Jahre lang mit Social Media, Medienrezeption, Kommunikation, Internet, Sprache und Soziolinguistik befasst hat. Und heute spricht er mit uns auf seine innovative, humorvolle und intelligente Art und Weise darüber, wie er dazu gekommen ist, dieses Schulfach Digitalkunde zu entwickeln und warum er dieses Thema in die Welt trägt. Herr Dr. Weinert, warum haben Sie sich dieses Themas angenommen? Was ist Ihr Hintergrund?
Ich bin selbst ausgebildeter Medienpädagoge, habe das studiert und viele Jahre doziert. Bin selbst sehr medienaffin und habe beispielsweise meinen Computer selbst zusammengebaut. Und zwar mit Hilfe eines YouTube-Videos, das ein Jugendlicher hochgeladen hat. Und dachte ich mir, die jungen Leute haben echt was drauf. Die Politik hat zwar mittlerweile auch erkannt, dass es so etwas wie Digitalkunde braucht, aber das hat immer so ein bisschen was von Wahlkampf, von Wahlslogans. Und bevor da irgendein Blödsinn rauskommt, dachte ich mir, mache ich es lieber selbst. Ich habe mit UTB einen sehr, sehr guten Top-Verlag gefunden und Herr Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, hat das Geleitwort geschrieben und ich denke, das spricht für sich.
Das spricht absolut für sich. Auch der Inhalt, auf den wir noch näher eingehen werden, spricht absolut ebenfalls für sich. Warum, Herr Dr. Weinert, brauchen wir jetzt dieses Schulfach Digitalkunde?
Ja, leider sind viele Eltern nicht in der Lage und auch nicht fähig, ihre Kinder medial zu erziehen. Im Gegenteil, sie verziehen die Kinder sogar noch. Wie Sie auch schon gesagt haben, Babys, Kleinkindern wird schon ein Smartphone in die Hand gedrückt. Und aus diesem Grund brauchen wir ganz dringend dieses neue Schulfach. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Wildnis, dass das Kind in der Wildnis ausgesetzt wird, irgendwo in der Prärie in Amerika. Und dort lauern Fressfeinde wie ja Mobber, Cybermobbing, Pädophile, sexuelle Übergriffe. Und dort braucht es einen Ranger, dass das Kind da wieder rausholt und auch stärkt, dem Kind Dinge beibringt. Und das ist eben so diese Philosophie des Schulfachs, die Pädagogen als Ranger, die die Kinder ausbilden, damit die Kinder später selbst zu Rangern werden, wenn sie Eltern sind.
Warum sind die Eltern überfordert? Warum können Eltern diese Medienerziehung nicht voll abdecken?
Ja, die meisten Eltern, sicherlich nicht alle, sind sehr unachtsam, naiv und selbstsüchtig nach diesem ganzen Social Media. Hat ja auch immer so ein bisschen was von Anerkennung und Liebe, die man im Internet bekommt, recht schnell. Man muss nur die richtigen Fotos hochladen, die richtigen Sachen schreiben und schon trudeln die Likes und Herzchen ein. Das Ganze wirkt sich natürlich auch auf das Gehirn aus, auf das Belohnungssystem. Und es hat sicherlich damit zu tun, dass diese Leistungsgesellschaft die Menschen irgendwo entseelt, so ein bisschen leer macht und das wird dann kompensiert. Und die Erwachsenen, ist schon sehr traurig. Also auch gerade Mütter, die alleinerziehend sind, diese Mama-Blogger, dann auch Marketing mit den Kindern machen, ohne dass die Kinder gefragt werden. Das geht in die falsche Richtung.
Ist es auch Unwissen, dass viele Eltern einfach die fehlende Kompetenz, dass wir oft selbst gar nicht wissen, welche Gefahren gibt es überhaupt? Was machen meine Kinder am Smartphone überhaupt? Ist es auch einfach eine fehlende Kompetenz bei uns, zumal ja diese Technologien ja auch noch sehr jung sind?
Genau richtig. Die Kinder kennen sich besser aus als die meisten Eltern. Die Kinder und Jugendlichen unterhalten sich auf dem Schulhof oder in geschlossenen WhatsApp-Gruppen über die neuesten Trends, über Videos, die angesagt sind. Das sind teilweise auch Gewaltvideos oder Videos mit pornografischen Inhalten und auch irgendwelche Spiele, die im Trend liegen, wie Fortnite, wo geballert wird, Call of Duty, das schon von 10-Jährigen gespielt wird, wo es ab 18 ist und sehr brutal ist. Und die Eltern sind teilweise auch froh, wenn das Kind ruhig ist. Dem Kind wird das Smartphone in die Hand gedrückt. Man denkt dann, das Kind sitzt schön, lieb, brav auf der Couch, aber in Wahrheit hält es sich in digitalen Räumen auf, also wo wir bei der Wildnis wären.
Diese digitalen Räume betritt das Kind ja auch aus einem gewissen Bedürfnis heraus. Also das Bedürfnis nach Anschluss und Kontakt ist ja auch bei den Kindern natürlich sehr, sehr groß und vor allem im jugendlichen Alter dann auch emotional stark aufgeladen. Welche digitalen Bedürfnisse hat ein Kind, denen wir auch in der Medienerziehung und auch in einem achtsamen Umgang mit den Technologien gerecht werden sollten?
Ja, also die Kinder betrachten die digitalen Räume, das Smartphone mit all seinen Apps, Spielen und Zeitvertreiben als Spielwiese, wo die Kinder unbedacht sich miteinander vergnügen, irgendwas spielen. Das sind, ich nenne es digitale Flausen. Also ich erinnere mich an meine Kindheit. Da hat man dann über Nacht Zelte aus Ästen gebaut, Blumen gepflückt, in der Nachbarschaft verkauft, in der Hoffnung reich zu werden. Also so ein Blödsinn. Aber die Kinder, die träumen heutzutage auch davon, irgendwas in ihrer Spielwelt zu erreichen, sind dann viel in Handygames unterwegs, tüfteln herum. Das kann teilweise auch sehr produktiv sein, wie Videoschnitt, Tonproduktion oder auch YouTube-Videos. Aber im Endeffekt geht es natürlich schon um diese Selbstdarstellung. Und meiner Meinung nach geht es um Selbstbestätigung, Komplimente, um Liebe, die im Familienleben ausbleibt. Und deshalb ist diese Gefühlsebene ganz wichtig im analogen Alltag. Da müssen die Eltern mit ihren Kindern über ihre Gefühle sprechen, schöne Unternehmungen machen, auf die Kartbahn fahren, Radfahren gehen, ins Schwimmbad gehen, damit auch die Bildschirmzeit, wie es nenne, reduziert wird, die die Kinder mit ihren Smartphones verbringen.
Wenn wir jetzt den Kindern in diesen digitalen Flausen quasi, viele sagen, ja, die Kinder sollten alle schon programmieren lernen, in Wahrheit ist das ein kreativer Akt. Das ist sicherlich zum Teil auch korrekt, im selben Moment aber natürlich auch eine Rechtfertigung für viele Dinge, die nicht dem Kind dienlich sind. Wie sehen Sie das? Wo ist die Grenze zwischen dem, was ein Kind heute lernen sollte und das, was ein Kind eigentlich dann an den Bildschirm knebelt?
Ja, also die Kinder sind sehr unterschiedlich. Also jede Kinderseele ist anders und jede Kinderseele hat unterschiedliche Bedürfnisse. Ich kann die Wirtschaft verstehen, dass die Wirtschaft sagt, wir brauchen Jugendliche und junge Erwachsene, die bereits programmieren können. Allerdings sollte man das den Kindern nicht aufzwängen, denn es ist viel wichtiger, dass die Kinder auch Verständnis bekommen für Moral, für Ethik, für, ich nenne es Mediengesundheit, also achtsam mit sich selbst umzugehen und nicht zu Technokraten herangezogen werden, die programmieren. Stelle ich mir so unschön vor, also Erstklässler, die programmieren müssen, denn Programmieren ist auch sehr zeitaufwendig und da werden ja auch andere Inhalte verdrängt. Also meiner Meinung nach Programmieren ja, entweder als Wahlfach oder ab der 5. Klasse.
Wenn Sie jetzt sagen, die Mediengesundheit sollte im Vordergrund stehen, eben auch Qualitäten wie Ethik, Moral, emotionale Verbundenheit im analogen Alltag, wenn die Kinder in dieser Wildnis, in dieser digitalen Wildnis sind, in der wir oft auch gar nicht wissen, womit sie konfrontiert sind, wo sind denn die größten Gefahren? Wovor müssen wir denn die Kinder eigentlich schützen?
Ja, so eine ganz große Gefahr ist das Thema Cybermobbing, also diese Ausgrenzung, digitale Mutproben, Challenges, die sogenannten. Es wird alles immer so ein bisschen spielerisch verpackt. Da gibt es dann die Trends, die bereits bekannt sind, also diese Fotos auf Bahngleisen oder Mädchen, die sich auf eine befahrene Hauptstraße setzen und dabei fotografiert werden. Neu im Trend sind auch Verletzungen, die einander zugefügt werden, gefilmt werden und sogar das Pussy-Slapping sogenannte, also sich auf die Vagina schlagen unter Mädchen und es wird ans Internet gestellt. Das ist ein sehr großer Trend, das wissen die meisten Eltern nicht. Und auch natürlich, dass im Internet jeder sein kann. Also ich spreche da von diesem Wolf-Rotkäppchen-Syndrom, wenn man so möchte, dass sich eben viele, gerade ältere Menschen, Männer mit irgendwelchen Fetischen im Internet verkleiden, wie die Oma im Märchen Rotkäppchen und dann auf die Kinder zugehen und die Kommunikationsmöglichkeiten, die Kinder zu erreichen, Minderjährige zu erreichen, ist sehr einfach. Über Instagram, sogar über Spiele gibt es Chatfunktionen und das wissen die meisten Eltern gar nicht. Wenn ein Smartphone Internetzugang hat und das Kind hat dieses Smartphone, ist es ein Freifahrtschein für Gefahren.
Sind Sie ein Befürworter dafür, dann auf das Smartphone quasi zu reglementieren, die Einstellungen zu verändern, gewisse Seiten zu blockieren?
Ja, also das würde ich befürworten. Also gerade diese In-App-Käufe, dass die mit einem Passwort gesperrt werden, dass die Kinder erst gar nicht die Möglichkeit haben, in Spiele oder irgendwelche Apps mit Echtgeld zu investieren, weil es extrem süchtig macht. Ich halte allerdings nichts davon, Tracking-Apps zu installieren. Also Tracking-Apps sind ja so eine Art Banken-Spionage-Apps. Da sehen die Eltern per GPS, wo sich das Kind befindet. Man kann sich sogar einen Geozaun einrichten. Wenn das Kind diese Grenze überschreitet, kommt ein Alarmsignal auf das Handy der Eltern. Und also das halte ich für sehr unsäglich, weil es später definitiv zu einem Zerwürfnis führen kann zwischen Eltern und Kind. Und das Ziel der Digitalkunde ist ja auch, die Kinder durchaus mit kritischen Inhalten zu konfrontieren, allerdings unter pädagogischer Betreuung, um diese Mündigkeit zu erreichen, um ihn selbst zu erkennen, was ist gefährlich, was ist riskant, aber auch, welche Chancen, welche tollen Sachen kann ich im Internet machen, um mich weiterzuentwickeln, persönlich, beruflich und menschlich. Mhm.
Diese digitale Mündigkeit, die Sie gerade ansprechen, ist ja quasi wäre das Ziel dieser erfolgreichen Digitalkunde, wenn ein Kind diese digitale Mündigkeit erreicht hat, wie erkenne ich das oder welche Fragen müssen den Kindern gestellt werden? Welche Anreize kann man als Eltern und als Pädagogen geben? Welche Impulse sind da nötig?
Also einerseits kann man natürlich davon ausgehen, dass das Schulfach Digitalkunde die Kinder darauf vorbereitet, dass sie Verantwortung auch übernehmen. Also ich nenne es auch so eine Art demokratische Teilhabe entwickeln. Selbst erkennen, wenn jemand im Internet oder in einer WhatsApp-Gruppe gemobbt wird, dass das Kind in Anführungszeichen aufsteht, also sich einmischt und sagt, stopp, so geht's nicht weiter. Das erfordert natürlich Mut. Und Mut ist in der heutigen Zeit was sehr Seltenes, weil man sich natürlich durch diese Digitalisierung schnell angreifbar macht für viel. Auch, dass die Kinder Risiken, Gefahren erkennen, wie gesagt. Ich spreche da nicht nur von Medienkompetenz, sondern von Medienhandlungskompetenz. Was die Eltern tun können, wäre, einen Handyfahrplan zu entwickeln. Also wenn sie ihrem Kind ein Smartphone schenken oder vielleicht schon gegeben haben, ein Regelwerk entwickeln. Zum Beispiel, dass das Smartphone über Nacht abgegeben wird, dass das Smartphone beim Essen weggelegt wird und dass Gespräche zu Ende geführt werden, also echte Gespräche in der echten Welt zu Ende geführt werden und erst dann auf eine WhatsApp-Nachricht oder auf einen Anruf reagiert wird. Also das ist eben, dass die Kinder einen achtsamen Umgang mit dem Smartphone entwickeln.
In Ihrem Buch bringen Sie auch schöne Beispiele, wie so etwas aussehen kann, Diskussionsfragen im Unterricht und in Workshops. Also was ja natürlich ein großes Thema ist im Internet, sind Influencer, YouTuber, andere Internetstars, denen die Kinder folgen und auf deren Inspiration oder Anregung hin sie natürlich Produkte kaufen, gewisse Modetrends folgen, gewisse politische, vielleicht auch ja gar politische Meinungen annehmen und so weiter. Wenn jetzt in Ihrem Buch beispielsweise in Kapitel 1.5 fragen Sie auch, welche Influencer kennt ihr und warum findet ihr sie gut? Welche neuen Wörter sind entstanden? Warum nutzt du dein Smartphone für die Hausaufgaben und wie und so weiter? Das sind alles Fragen, die auch eine Diskussion anregen können, die man ja natürlich auch zu Hause führen kann. Wie wichtig ist es, die Kinder mit diesen Fragen aus diesem anonymen Raum, für uns anonymen und uneinsichtigen Raum des Digitalen herauszuholen?
Also erstens geht es darum, auf Augenhöhe mit den Kindern und Jugendlichen zu sprechen, echtes Interesse zu zeigen, damit sich die Kinder, wie Sie gerade auch gesagt haben, von alleine öffnen und erzählen, ja, ich finde die Bibi gut oder den Gronkh, der da so Spielvideos online stellt. Warum finde ich die gut und warum möchte ich den nacheifern? Es geht darum, dass diese YouTube-Stars für die Kinder vor allem echte Stars sind und Idole, denen nachgeeifert wird. Und da gibt es eben YouTuber, die auch teilweise wirklich tolle Sachen ins Internet stellen. Also wirklich hilfreiche Tipps geben, respektvoll mit ihren Zuschauern sprechen. Also dass gar nicht so in Richtung Polemik geht oder irgendeine negative Schiene. Und dann gibt es natürlich auch andere, die diese Pranks online stellen. Also da gibt es diesen YouTuber, ApoRed heißt der. Der hat dann diese sogenannten Pranks gemacht. Das sind üble Scherze, wo dann irgendwelchen Kumpels ein Sekundenkleber auf die Toilette geschmiert wird oder ein Koffer mit einer vermeintlichen Bombe an einem Flughafen einfach in eine Menschengruppe geschleudert wird und dann gesagt wird, oh, jetzt müsst ihr aufpassen, rennt um euer Leben. Und da wurde auch verklagt und das zeigt eben diese Vorbildfunktion und auch dieses Modelllernen, wie es heißt, also dass YouTube-Videos tatsächlich geeignet sind, einerseits für die demokratische Kultur und auch um Wissen und Lehrinhalte zu vermitteln. Andererseits können eben auch negative Moralvorstellungen vorgelebt werden. Und das ist eben, es geht eben auch darum, bei diesen Fragen, dass die Kinder sich öffnen, dass die Lehrkräfte auch erkennen, wo könnten vielleicht Gefahren lauern, dass sich die Kinder verstanden fühlen und dass sich die Pädagogen und Eltern tatsächlich mit dieser Lebenswirklichkeit der Kinder auseinandersetzen. Und zwar nicht gespielt, sondern tatsächlich aufrichtig.
Sie schlagen in Ihrem Buch auch vor, gewisse YouTube-Videos gemeinsam im Unterricht anzusehen und dann danach zu sprechen, was ist hier passiert, welche Worte werden verwendet, mit welchen Emotionen wird hier gearbeitet. Das ist ja auch etwas, was enorm wichtig sein kann, gerade auch für größere Kinder und Jugendliche, zu analysieren, was passiert hier und zu versuchen, hinter die Kulisse zu blicken. Denn trotz aller Authentizität dieser modernen YouTuber und trotz aller Echtheit unter Anführungsstrichen dieser Videos und dieser Scherze und dieser Aussagen, ist es ja dennoch eine Bühne, auf der ein gewisses Maß an Inszenierung stattfindet. Und ich finde es sehr schön, wenn Sie in Ihrem Buch darüber schreiben, wie wirkungsvoll es sein kann, diese Videos zu analysieren und zu erkennen, das ist jetzt Werbung und deswegen ist es Werbung oder das ist jetzt ein politisches Statement und deswegen ist es ein politisches Statement und so weiter. Ist es also quasi unabdingbar für uns Erwachsene, ebenfalls in diese Welten einzusteigen zu einem gewissen Grad, um überhaupt weiterhin nachvollziehen zu können, warum sich unsere Kinder in gewisse Weise entwickeln und warum nicht?
Ja, definitiv. Also es gibt eine Studie der DRK, dass 100.000 Kinder und Jugendliche bereits süchtig sind nach sozialen Medien. Dazu gehört auch YouTube. Denn diese Kinder und Jugendlichen verbringen sehr, sehr viel Zeit damit. Ich spreche auch von dieser Medienbegleitung. Daran hat sich nichts geändert. Damals war es der Walkman, den man dabei hatte, so ein Kassettenrekorder, so ein tragbarer. Und heutzutage haben die Kinder ihr Smartphone im Bus, auf der Zugfahrt mit dabei, schauen sich eben diese Videos an, verbringen sehr viel Zeit damit, zeigen sich gegenseitig diese Videos, wodurch eben auch dieser Hype entsteht, diese Viralität, wird drüber gesprochen. Und es ist ganz wichtig, dass die Pädagogen sich damit auseinandersetzen, einerseits. Andererseits, dass die Kinder auch ein Gefühl dafür bekommen, wie Sie gerade gesagt haben, was ist Fiktion, was ist gespielt und wie entsteht in diesen Videos eine positiv geprägte Authentizität oder eine Ausstrahlung durch die Videos. Also warum sind diese Videos lustig? Wie entsteht dieser Humor? Und viele klicken sich ja auch auf YouTube, um die Kommentare zu lesen. Das ist ja auch so eine Community. Also diese ganzen Stars, die haben ja teilweise 4-5 Millionen Abonnenten auf YouTube. Das ist eine Community, wo jeder kommentiert, sich gegenseitig auch so ein bisschen mit Likes, Komplimente macht und das ist ganz wichtig, dass sich die Lehrkräfte damit auseinandersetzen. Die Gefahr ist allerdings, oder was ich kritisiere, dass die Lehrer sehr ängstlich sind im Umgang mit den digitalen Medien, mit Smartphones. Da heißt immer, das Smartphone ist ein Störgerät. Man hat Angst, YouTube da irgendwas zu zeigen. Es hat ja auch juristische Gründe. Man darf ja nur Ausschnitte zeigen. Also eine Lehrkraft dürfte jetzt zum Beispiel gar nicht ein komplettes Video zeigen. Und da kann ich die Lehrkräfte verstehen. Eben drum habe ich in meinem Buch auch das Ganze erklärt, wie man vorgehen könnte, um Ausschnitte zu zeigen.
Sie erklären ja auch im Buch, dass wirklich diese Medienachtsamkeit und Digitalkunde in den bestehenden Unterricht integriert werden kann. Wie kann sowas aussehen?
Ja, das kann zum Beispiel so aussehen, dass die bestehenden Fächer wie Deutsch, Sozialkunde, nehmen wir mal Sozialkunde, dass die Lehrkraft etwas machen könnte zur Demokratie. Zum Beispiel Wortgefechte, digitale Wortgefechte und Diskussionen, sei es auf Facebook, in irgendwelchen Foren, dass darüber gesprochen wird, wie entsteht ein Shitstorm, was ist Respekt, respektvoller Umgang, denn im Internet traut man sich natürlich auch mehr, dass mal so ein Kraftwort verwendet wird, und auch in WhatsApp-Gruppen schaukelt es sich gern hoch, also das ist eben so etwas, oder auch der Umgang mit Fake News. Wie erkenne ich Fake News? Oder ein Beispiel für Ethik wäre Rassismus. Wie gehe ich mit Rassismus um? Wie erkenne ich Rassismus? Denn Rassismus ist heutzutage sehr versteckt in den sozialen Medien. Es ist alles bunt und schrill. Da gibt es dieses Beispiel mit vier gelben Küken und einem schwarzen Küken. Und eins der gelben Küken sagt, oh, jetzt ist Maria ein Asylant. Und sowas finden dann viele lustig, wird dann rumgeschickt. Und die Botschaft, die dahinter steckt, wird gar nicht erkannt, und auch Videos von Tierquälereien, also wie sinnvoll ist das? Also natürlich gibt es Tierschutzvereine und auch Menschen, die tierlieb sind, die dann solche Videos weiterverbreiten, wo man sieht, wie Tiere gequält werden. Andererseits, wie moralisch ist das, anderen das aufzuzwängen, solche schlimmen Videos? Also ich finde, darüber muss dringend auch gesprochen werden.
Für den konkreten Unterricht haben Sie ein Vier-Säulen-Modell entwickelt. Möchten Sie uns gern mal erklären, wie dieses Vier-Säulen-Modell aufgebaut ist und warum?
Sehr gerne. Also das habe ich in vier Modulbereiche aufgegliedert. Zum einen eine medienpädagogische Säule. Da geht es, wie ich vorhin schon ein bisschen erklärt habe, um das Thema Medienerziehung und Medienbildung, also losgelöst von den klassischen Schulfächern, wie beispielsweise, welche Gefahren gibt es, welche technischen Möglichkeiten gibt es für die Bildbearbeitung? Wie gehe ich mit anderen um? Was kann mein Smartphone überhaupt alles? Welche hilfreichen Apps gibt es? Also ich vergleiche das Smartphone durchaus mit einem mächtigen Arbeitsgerät und mit einem digitalen Schweizer Taschenmesser. Und auch die Didaktik, Medienkompetenzschulung, das wäre also dieser Modulbereich A, die erste Säule. Und die zweite Säule geht direkt in die bestehenden Fächer ein, also diese fachspezifische Säule wie Deutsch, Fremdsprachen, Geschichte, Sozialkunde. Da geht es aber darum, auch innovative Inhalte einzubringen, also sich nicht am Lehrplan zu orientieren, sondern zum Beispiel, dass jetzt gerade im Unterricht, im Englischunterricht, ein Blog erstellt wird auf Englisch oder YouTube-Videos angeschaut werden, die auf Englisch sind, und die Schülerinnen und Schüler haben dann die Aufgabe, auf Englisch, in englischer Sprache zu kommentieren, darüber zu sprechen. Und die dritte Säule orientiert sich dann an dem Lehrplan, an den Lehrplänen, die es schon gibt. Da geht es dann allerdings darum, das Smartphone als Arbeitsgerät herauszustellen, mit Tablets zu arbeiten und auch die Informatik zu stärken. Und auch eine innovative Idee, dass die Schulen eine App-Stunde mit digitaler Betreuung, Medienbetreuung zur Verfügung stellen, also wo die Kinder tatsächlich Apps ausprobieren dürfen, allerdings unter medienpädagogischer Betreuung. Und die letzte Säule ist dann die anwendungsinnovative Säule. Da geht es um Mediencamps, sowas gibt es teilweise schon, also so Art Herbergen, die von verschiedenen Schulen genutzt werden dürfen über ein Wochenende, wo alles vorhanden ist, sanitäre Anlagen, genug Schlafräume, eine Küche, einen Präsentationsraum, einen Computerraum, Medienraum, wo die Kinder auch tatsächlich mal eine Art Bootcamp machen können, wo es um Programmierung geht und auch Kooperation mit der Wirtschaft. Also es ist durchaus auch ein Punkt, der wichtig ist, dass mit der Wirtschaft kooperiert wird, seien es Praktika etc.
Ja, das gefällt mir an Ihrem Konzept der Digitalkunde als Schulfach so besonders gut. Es geht einerseits sehr stark um diesen menschlichen Aspekt, um diese ganzen Themen wie Respekt, Moral, Ethik, Würde im digitalen Raum und zugleich natürlich auch die Kompetenz im Umgang mit allen Technologien und Geräten in diesem digitalen Zeitalter. Diese Kombination ist sehr, sehr vielversprechend. Welche Vorteile sehen Sie von der Digitalkunde als Schulfach dann insgesamt für unsere Gesellschaft?
Ja, also ich nenne das Stichwort Mediengesundheit, also Mediengesundheit in der Familie, Mediengesundheit im Alltag, Mediengesundheit am Arbeitsplatz. Also der achtsame Umgang nicht nur mit anderen, sondern auch mit sich selbst. Also tue ich mir was Gutes, wenn ich jetzt auf allen Plattformen unterwegs bin, wenn ich dreimal am Tag Fotos hochlade, 100-mal, wenn nicht 200-mal einlogge, um nachzuschauen, wie die Likes hochtrudeln, also diese nennt zwar extrinsische Motivation. Viel wichtiger ist eben auch, digitale Freiräume zu schaffen für sich selbst, auch für andere zu respektieren, wenn jemand nicht direkt über WhatsApp antwortet. Ist ja heutzutage fast alles nachvollziehbar, ob jemand am Handy war, ob es zugestellt wurde. Und auch wieder ein bisschen das Leben zu entschleunigen, also sich handyfreie Zeiträume zu verschaffen, indem man Dinge tut, die vermeintlich unnütz sind. Also dass man sich ein Feld mit Blumen anschaut oder Tiere, die vorbeihuschen. Man sitzt da einfach mal 2 Stunden und denkt, ja, in der Zeit hätte ich vielleicht auch arbeiten können. Oder die Kinder denken, in der Zeit hätte ich auch Computerspiele spielen können. Aber sich diese Freiräume zu schaffen und zu genießen.
Wenn Sie sich etwas wünschen können für uns im digitalen Zeitalter, was wäre das?
Ja, das war, wie ich gerade schon gesagt habe, diese Entschleunigung. Ich selbst wohne sehr ländlich auf einem Hof mit Pferden und habe zum Beispiel gestern den ganzen Nachmittag Holz gemacht mit einem Beil und dann noch aufgeschichtet, dann noch ein Feuer angezündet, mit Freunden gegrillt. Und es hat sich dann 3-4 Stunden gezogen. Und eben so etwas als Gewinn zu sehen in der heutigen Zeit, das Handy habe ich auch nicht dabei, das habe ich im Büro gelassen, eben für sich zu sagen, das ist jetzt eine Investition und zwar zeitlich für sich selbst, für die Seele. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wünsche ich mir für die Zukunft, dass Menschen ganz bewusst vielleicht sagen, ich lasse mein Handy aus oder ich mache Urlaub in einem Gebiet, wo es keinen Handyempfang gibt. Also ich finde diesen Trend, überall diese Funknester aufzustellen, sehr, sehr unsäglich. Im Gegenteil, ich finde es gut, wenn es auch Menschen gibt, die auf die Barrikaden gehen und sagen, nein, in unserem Dorf muss es kein flächendeckendes Internet geben.
Wenn Sie jetzt mit Ihrem Buch Digitalkunde als Schulfach und auch Ihrem zweiten Buch, das soeben erschienen ist, Hilfe, mein Kind ist ein Smombie. Sie haben sich diesem Thema jetzt wirklich angenommen. Es ist Ihre Mission sozusagen, damit in die Welt zu gehen. Was und wer kann sich bei Ihnen melden? Was können Sie Schulen, Pädagogen, Eltern oder wem auch immer, wer kann sich bei Ihnen melden und was können diese Menschen bei Ihnen erhalten?
Das Schulfach Digitalkunde bzw. das Buch ist so konzipiert, dass es auch für Workshops verwendet werden kann. Ist gerade in Kooperation mit dem Kinderschutzbund, beispielsweise Kreisjugendring. Da stehe ich sehr gerne zur Verfügung, einerseits Workshops praktisch zu halten, andererseits auch Kompetenzpartner zu vermitteln. Ich stehe jederzeit zur Verfügung, um Ratschläge zu geben und auch zu vermitteln.
Sie geben ja auch Vorträge, Sie sind Speaker. Und als Medienexperte selbstverständlich auch immer wieder jetzt in der Presse und in verschiedenen Medien zu sehen. Wenn man Herrn Weinert sucht, dann ist seine Internetadresse medienweinert.de und sein Buch Digitalkunde als Schulfach ist überall im Buchhandel erhältlich. Ich hoffe, dass das Buch sehr schnell in die Realität übersetzt wird, dass Ihre Digitalkunde als Schulfach sehr schnell Eingang findet in die Erziehung unserer Kinder und Jugendlichen. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Ich danke Ihnen noch mehr für Ihr Engagement und Ihre so wertvolle Arbeit in dieser Zeit. Wir brauchen Menschen wie Sie, Herr Dr. Weinert. Wir brauchen Menschen, die diese Dinge durchdenken, die diese Dinge aus der Theorie in die Praxis bringen, die uns Impulse geben und die uns helfen, mit alledem umzugehen. Ich danke Ihnen fürs Dabeisein, für Ihre Zeit und sicherlich auch im Namen der Zuhörer für diese interessanten Anregungen.
Ja, vielen Dank, Frau Schmiederer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten.
Das freut mich und ich freue mich auch schon jetzt auf die Rückmeldungen zu diesem Podcast, zu diesem Gespräch mit Dr. Weinert von euch. per E-Mail oder auf Instagram oder auf welchem Kanal auch immer und auf neue Wünsche für neue Themen in diesem Feld. Und jeder, der auch gerne mit Herrn Dr. Weinert in Verbindung treten möchte, kann das auch gerne über mich tun. Und ich freue mich sehr, wenn sich diese Botschaft verbreitet. Denn wie ihr wisst, bin ich überzeugt, wir sind weit mehr als müde Konsumenten und gestresste Follower. We are creators. Leben wir auch so. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.